Deutschlandfunk Nova, Redaktionskonferenz.
So schnell ist es Geld noch nie weg gewesen. 10 Sekunden und es ist fort. 10 Sekunden soll in Zukunft eine Überweisung dauern, ja? Nicht einen ganzen lahmen Bankwerktag, die Echtzeitüberweisung. Sie wird kommen. Eine Revolution. Der Chef des Bundesverbands Deutscher Banken, Michael Kemmer, hat das heute angekündigt, dass die Echtzeitüberweisung kommt und auch nur 10 Sekunden dauern wird. Da ist Usain Bolt schon lange ins Ziel gelaufen. Wir sagen euch, wie sicher das alles wird und was der Unterschied eigentlich zu PayPal und zu anderen Online-Bezahlsystemen sein wird. Außerdem lernen wir heute Abend Ötzi-Sprech.
Die Nicker.
Deutschlandfunk Nova-Reporterin Theresa Nehmes mit dabei. Hi, Theresa.
Ja, der war auf jeden Fall gesprächig. Ja.
Ganz kurz, was hat er da gesagt? Teneca oder was?
Genau, was das jetzt genau heißt, kann ich dir allerdings auch nicht sagen. Aber ja, ich kann dir dann sagen, woher diese Sprache eigentlich kommt.
Das ist doch schon mal ein Ansatz, passend zur Vorstellung des Films Iceman. Jürgen Vogel in der Hauptrolle, die Geschichte des Ötzis. Deswegen sprechen wir heute Abend Ötzi Sprech. Thilo Jahn ist mein Name. Schön, dass ihr mit dabei seid.
Deutschlandfunk Nova.
Schönen guten Abend, Verena.
Ja, guten Abend.
Verena Leindecker ist Meteorologin bei wetteronline.de. Und wir haben uns heute verabredet, um mal den Schuldigen auszumachen für diesen nassen, windigen und unbeständigen Sommer. Das muss ja mal geklärt werden. Und es gibt gute Nachrichten. Die Ursache ist gefunden. Etwas, das uns schneller von New York nach Frankfurt bringt mit dem Flieger am Himmel. Das macht diesen Sommer schlechtes Wetter. Der Jetstream. Verena, warum?
Ja, der Jetstream, also dieses Starkwindband in etwa 10 Kilometer Höhe, das ist immer unterschiedlich ausgeprägt. Und zwar sind das so Wellen, die rund um den Globus sich gestalten. Und wenn diese Welle relativ weit südlich geht, also ziemlich weit Richtung Mittelmeer runter, dann können Tiefdruckgebiete von Norden samt kühlere Luft sich leichter durchsetzen. Mhm. Und das Blöde daran ist, die bleiben dann auch noch einen Tick länger. Mhm. Genau, und das war leider dieses Jahr jetzt eigentlich den gesamten Juli über der Fall, dass das wirklich so weit südlich war und dementsprechend wir ganz viele Tiefdruckgebiete hatten.
Wie entsteht denn eigentlich dieser Polar-Jetstream? Ich meine, er hat ja auch noch einen Zusatznamen, der auch nochmal kalt klingt, nämlich Polar davor.
Ja. Ja, das kannst du dir so vorstellen. Die Grundlage ist eigentlich das Temperaturgefälle zwischen Pol und Äquator. Mhm. Aufgrund dessen entwickelt sich über dem Äquator in der Höhe ein Hoch und über dem Pol ein Tief. Dann fließt die Luft vom Hoch zum Tief und wird dann zusätzlich, jetzt kommt es durch die sogenannte Corioliskraft, eine Kraft, die durch die Erdrotation entsteht, nach rechts, also wenn du auf den Globus drauf schaust, nach rechts abgelenkt. Mhm. Und dadurch entsteht eben dieser starke Westwind.
Aha, okay, weil das nach rechts geht, deswegen auch die Himmelsrichtung an der Stelle. Verlaufen denn die Winde, so wie du gesagt hast, immer in diesen Wellen?
Ja, also meistens verlaufen die schon in Wellen, also komplett geradlinig ist dieser Jetstream eigentlich fast nie, aber die Wellen sind unterschiedlich ausgeprägt. Manchmal sind die relativ flach und manchmal halt ziemlich, mehr drehen sie ziemlich dolle. Also das ist schon unterschiedlich.
Und dieser Jetstream, hat er sich irgendwie da besonders ausgebaut in den letzten Jahrzehnten? Hat er sich stark verändert? Oder ich meine, also es ist ja schon beachtlich, dass es jetzt so wahnsinnig nass und wahnsinnig windig und wahnsinnig kalt ist.
Ja, also diesen Sommer lag es halt wirklich tatsächlich daran, dass der halt relativ stark mäandrierte, also relativ weit auch nach Süden ausgeweitet war ganz oft, sodass die Tiefdruckgebiete halt immer wieder zu uns reingekommen sind. Es gibt aber tatsächlich auch ein Forscherteam, das die Entwicklung des Polarjets untersucht hat in den letzten Jahrzehnten. Und die sind zu dem Ergebnis gekommen, dass der Jetstream stärker mäandriert, vor allen Dingen in den vergangenen 40 Jahren. Und dadurch, dass der stärker mäandriert, also das heißt, die Welle geht weiter hoch und runter, also weitet sich ganz stark zum Mittelmeer zum Beispiel aus. Und das heißt, dass die Tiefdruckgebiete nicht mehr ganz so schnell durchziehen können. Die bleiben dann halt über eine längere Zeit zum Beispiel über Mitteleuropa bestehen und bescheren uns dann halt über längere Zeit Regen oder halt wechselhaftes Wetter. Und andersrum kann es halt auch passieren, dass es so ist, dass der Wellenberg längere Zeit über uns liegt. Mhm. Und das wiederum heißt, dass viele Hochdruckgebiete vom Mittelmeerraum zu uns durchdringen und aber dann auch oft längere Zeit bei uns bleiben. Das wiederum heißt mehr Hitzewellen. Also das heißt, die Tendenz geht zu mehr Hitzewellen und mehr Lagen mit viel Regen über eine längere Zeit.
Okay, Haben wir verstanden? Auch den Schuldigen für diesen Sommer, der es ausgemacht, der uns eigentlich schon gefällt, weil mit dem Flieger sind wir im Jetstream da in der Tat ein bisschen schneller zurück in der Heimat, ne, wenn wir jetzt zum Beispiel von Amerika nach Europa rüberkommen.
Genau.
Verena Leindecker, Meteorologin bei wetteronline.de. Ganz lieben Dank, schönen Abend dir, tschüss.
Ja, danke, tschüss.
Deutschlandfunk Nova. Redaktionskonferenz.
Achtung, Aufreger. Frauen verdienen weniger als Männer. Face the fact. In Deutschland ist es leider so. 21% weniger Gehalt und eine Besserung ist nicht wirklich in Sicht, haben wir schon oft drüber gesprochen. Dieser Verdienstunterschied, den nennt man Gender Pay Gap. Und gegen den geht jetzt ein Café in Melbourne, Australien vor. Mit welchen Mitteln genau, erzählt uns jetzt Theresa Nehm. Wie will dieses einzige Café gegen dieses große Problem Gender Pay Gap was machen?
Ganz einfach, die lassen die Männer einfach mehr zahlen. Also ziemlich simpel. In Australien liegt der Gender Pay Gap bei 18%, also sollen Männer dann natürlich auch 18% mehr zahlen als die Frauen. Es gibt allerdings das Zugeständnis, das soll wirklich nur eine Woche im Monat passieren, dass die Männer dann mehr zahlen sollen.
Okay, aber zumindest für diese Woche im Monat verprellen sie dann alle ihre männlichen Kunden.
Könnte man so annehmen. Das Café ist jetzt aber nicht ganz so radikal. Also die Männer können tatsächlich einfach freiwillig zahlen, ob sie jetzt diese 18% mehr zahlen. Die werden nicht gezwungen, die werden auch nicht rausgeschmissen, wenn sie sich weigern. Ich finde aber, man sollte wissen, dass dieses Café, ja, das heißt Handsome Her Café und betitelt sich auch so ein bisschen, das ist ein Café von Frauen, für Frauen und deswegen passt eigentlich in das Konzept der Betreiberin, die Männer, die passen da eh nicht ganz gut rein.
Wie kommt das an?
Also tatsächlich anscheinend bislang ganz gut. Also bisher gibt es viel positives Feedback. Wobei ich auch denke, das liegt sicherlich auch daran, dass das Café dieses Extrageld, was sie dann bekommen, nicht für sich einfach einheimst, sondern das Ganze an Projekte spendet, die Frauen fördern. Und deswegen gehen da tatsächlich auch gerne anscheinend Männer hin und bezahlen diese 18% mehr.
Das
gut
ist
fürs Gewissen.
Das ist natürlich nicht nur fürs Gewissen toll, sondern auch für die, die dann das Geld bekommen. Bei uns wäre es dann 21% mehr, die den Männer in so einem Café zahlen müssen. In dem Café Handsome Her in Melbourne, Australien. Da können Kaffee und Snacks für männliche Gäste ein bisschen mehr kosten.
Deutschlandfunk Nova. Redaktionskonferenz.
Wir gehen essen. Einer bezahlt die Rechnung und die anderen Freunde überweisen demjenigen dann mit dem Handy ganz schnell das Geld für ihr Essen. Einfacher geht's nicht. Leider ist es momentan bei uns nur über Online-Bezahldienste wie PayPal möglich. Wenn wir dem Freund das Geld rüberschieben wollen mit einer normalen Überweisung, dann dauert das noch. Ein Werktag. Die Banken wollen das jetzt aber ändern und wollen damit konkurrenzfähig werden. Michael Kemmer, der Chef des Bundesverbands Deutscher Banken, hat jetzt angekündigt, die Echtzeitüberweisung. Sie soll kommen. Das ist eine Revolution. Das Geld wechselt dann in nur 10 Sekunden das Konto. Ab November 2017 tritt dann ein neues europäisches Regelwerk in Kraft und das gibt dem Ganzen europäische Standards und einen Rahmen. Also sprechen wir mal mit Europa, mit Thomas Otto an dieser Stelle, unser Korrespondent in Brüssel. Grüß dich, Thomas.
Hallo, grüß dich.
Warum war das bisher eigentlich so ein Problem mit dem Überweisen von Geld? Was ist da dran so schwierig?
Ja, es ist halt leider nicht so ein einfaches System wie mit E-Mail, wo man dann einfach die Mail losschickt und dann sucht die sich ihren Weg und ist in der Regel nach ein paar Sekunden da. Bei Geldüberweisung geht es halt darum, dass das Ganze eben auch überprüft wird. Stimmt das Ganze, dass das System sicher ist, dass da nicht einfach sich jemand reinhacken kann und mir jetzt von meinem Konto mein Geld runterziehen kann? Deshalb gibt es dort entsprechende Sicherheitsvorkehrungen. Und dieses System ist eben nicht dafür gemacht, dass man in Echtzeit überweist. Da sind eben Sicherheitsvorkehrungen drin, die Zeit brauchen. Und man muss halt auch mal so sehen, das kommt halt auch aus einer Zeit, wo an Echtzeitüberweisungen nicht zu denken war. Da ist einfach die Infrastruktur nicht dafür da.
Was ist denn bisher mit dem Geld passiert? Also ich meine, es dauert in der Regel einen Werktag, dann ist das Geld von mir nach zu dir überwiesen. Was passiert damit? Spekulieren die Banken damit?
Nein, also die Banken überweisen dieses Geld nicht sofort an eine andere Bank, sondern das läuft über die Bundesbank, insofern so eine Überweisung natürlich nicht innerhalb einer Bank ist. Dann geht es relativ schnell. Aber wenn ich jetzt von Bank A zu Bank B überweise, dann läuft das eben über die Bundesbank. Da wird das dann, werden diese Aufträge paketweise hingeschickt, dort werden sie nochmal überprüft, dann werden die Forderungen und Gegenforderungen dieser Banken gegengerechnet und dann findet diese eigentliche Buchung statt und dann wird erst zwischen den Banken diese Zahl Zahlung verrechnet. Und wenn man dann meinetwegen um 19 Uhr eine Online-Überweisung macht und das ist dann schon nach dem eigentlichen Schluss der Arbeitszeiten der Bank, dann kann es halt sogar noch länger als einen Tag dauern. Dann muss man nämlich bis zum übernächsten Tag warten, bis das Ganze passiert ist. Das soll dann eben in Zukunft wegfallen und dann innerhalb von 10 Sekunden passieren.
Also aufwendig, aber dann doch sicher, halten wir mal fest. Jetzt die Überweisung in Echtzeit. Wie soll die genau aussehen?
Naja, ich zücke dann einfach mein Smartphone oder ich sitze an meinem Rechner, löse die Überweisung aus und dann nach 10 Sekunden ist das Geld auf der anderen Seite da. Ich muss mich natürlich noch authentifizieren. Das muss man dann in Zukunft eben auch ein bisschen aufwendiger. Da geht es eben nicht mehr, dass man einfach nur seine PIN oder TAN eintippt, sich einloggt und dann eine TAN einwählt, sondern dann muss man eben mit einem zweiten Faktor sich noch authentifizieren. Fingerabdruck zum Beispiel oder Stimmerkennung sind solche Ideen. Ja, und wenn man das dann gemacht hat, das Geld überwiesen wird, 10 Sekunden später ist es da und es gibt Kosten, aber das sind 0,2 Cent pro Überweisung, also hält sich noch im Rahmen.
Geht es denn mit dieser Echtzeitüberweisung ab nächstem Jahr dann gleich bei allen Banken und gilt das für alle Kunden?
Na, das ist den Banken selbst überlassen, ob sie sich an diesem System beteiligen. Dieses TIPS-System, wie es genannt wird, das ist wieder so eine schöne europäische Abkürzung. Und es steht den Banken frei, sich daran zu beteiligen. Es haben sich bisher wohl nach Angaben der FAZ 39 Banken bisher gemeldet, die gesagt haben, ja, haben wir Interesse, darunter Deutsche Bank, Commerzbank, Helaba und Hypo Vereinsbank. Aber ansonsten ist da wohl das Interesse noch relativ zurückhaltend, weil es eben auch damit verbunden ist, dass die Banken erstmal ganz schön viel Geld in ihre Infrastruktur stecken müssen.
Es wäre aber theoretisch auch ein System, wo man ins Ausland in dieser kurzen Zeitspanne Geld transferieren kann.
Genau, es geht darum, dass es eben EU-weit einheitlich dann ist und dass ich innerhalb der EU innerhalb dieser kurzen Zeitspanne Geld dann transferieren kann. Ob das dann auch andere Länder irgendwann mal übernehmen und das System dann größer wird, das ist noch völlig offen.
Thomas, ist es denn eigentlich dann nur ein Vorteil für den Kunden oder ist es im Endeffekt eine Konkurrenzfähigkeit der Banken gegenüber so Online-Bezahldiensten wie PayPal?
Also das ist ein ganz wichtiger Faktor, dass die Banken eben sagen, wir haben PayPal, wir haben solche Drittanbieter wie Sofortüberweisung. Wir wollen selber sowas anbieten können, dafür ist es eben da. Die Europäische Kommission sagt ja auch, im Binnenmarkt, da wollen wir eben die ganzen Fintechs, diese Finanz-Startups unterstützen, dort einen Markt schaffen und das ist eben ein Weg, dort auch einen Markt zu schaffen und neue Möglichkeiten zu schaffen, dass da ganz neue Dienste entstehen, die dann vielleicht mal groß werden und dann eben nicht aus den USA kommen, sondern vielleicht aus Europa kommen. Für die Händler hat es auch einen Riesenvorteil. Sie bekommen das Geld sofort. Sie müssen nicht auf offene Rechnungen warten. Sie haben viel niedrigere Kosten als bei den Kreditkartenzahlungen. Und am Ende hofft man dann auch, dass die Leute dadurch weniger Bargeld nutzen, mehr elektronisches Geld nutzen. Das hoffen zumindest die Banken, weil dann eben mehr Geld bei ihnen bleibt und sie mit dem Geld in der Zwischenzeit versuchen können, noch ein bisschen neues Geld zu verdienen.
Mit dem sogenannten TIP-System sollen Überweisungen in Zukunft in Echtzeit möglich sein. Echtzeit ist in diesem Fall 10 Sekunden. Die EU gibt dazu Ende des Jahres Richtlinien raus, wie die Banken, wie die Anbieter und dann auch wir das alles umsetzen. Das wird man dann sehen.
Deutschlandfunk Nova, Redaktionskonferenz.
Heute an diesem Mittwoch, da kam eine Meldung rein, da hast du, Therese, ungefähr so geklungen.
Herzzerreißend, ja. Der arme Simba aus König der Löwen.
Ich habe kurz gedacht, Kevin allein in New York, wo das Bügeleisen runterkommt vom Haus, aber es ist Simba in der Tat, denn du bist großer Disney-Fan.
Zumindest auf jeden Fall von den alten Sachen, also so König der Löwen, Ariel, finde ich alles ganz toll.
Und die Nachricht, die dazu gehört, ist eben, dass Disney den Vertrag mit dem Streamingdienst Netflix kündigt. Bisher liefen Disney-Filme und Serien exklusiv dort. Wann müssen wir mit dieser Änderung rechnen?
Also der Vertrag zwischen Disney und Netflix, der läuft jetzt noch bis Ende 2018, dann ist er vorbei und bis dahin wird es die Disney-Filme da noch zu sehen geben, aber keine Neuerscheinung mehr ab 2018. Und das ist echt ziemlich fatal, weil Disney den meisten Content an Netflix sozusagen verkauft oder dahin gibt. Und allein in Deutschland, im deutschen Netflix, gibt es zum Beispiel 100 Titel allein nur von Disney.
Es ist ja auch ein bisschen komisch, weil Netflix unglaublich schnell wächst. Also warum steigt Disney dann bei diesem Gewinner aus?
Also es gab auch schon länger so die Gerüchte, dass Disney ja lieber Netflix kaufen will. Mhm. Dann wurde Netflix aber immer eben erfolgreicher. Und deswegen geht man davon aus, das wird Disney jetzt einfach zu teuer. Ja, und die haben jetzt auch schon eine Mehrheit an einem anderen Streaming-Dienst gekauft, der heißt BAMTech. Und dort werden die dann sicherlich so einen eigenen Disney-Stream ausbauen. Und da laufen dann die ganzen Disney- und Pixar-Filme. Es gibt aber, finde ich, so eine kleine gute Nachricht bei dieser Horrornachricht. Es ist nämlich noch offen, ob die Marvel-Serien und Star Wars dann auch von Netflix verschwinden.
Wobei so ein Captain America und so ein Zeugs, ne, ist natürlich jetzt nicht ganz kindertauglich.
Nee, auch Jessica Jones, was ja ganz gut läuft, das passt da nicht ganz so hin, das ist richtig. Also für die Kindersparte wird es ein bisschen gruselig auf Netflix, aber es scheint so, als hätte Netflix da irgendwie was geahnt von einem Ausstieg oder es gab Absprachen, das weiß man ja immer nicht so genau, denn die haben erst diese Woche den Comicverlag Milliard Word gekauft. Die produzieren auch so Superhelden-Comics, sowas muss man auch sagen, so eher Marvel-ähnliche Comics und das könnte sein, dass Netflix versucht, jetzt durch diesen Wegfall zumindest die Comicsparte so ein bisschen auszufüllen. Aber was das jetzt für die Kindersparte bedeutet, das wissen wir natürlich nicht.
Vielleicht, sie wollen es halt wahrscheinlich dann irgendwie selber machen, auch Netflix, ne? Disney kündigt den Exklusivdeal mit dem Online-Dienst und plant ein eigenes Streaming-Angebot. Damit fliegen viele beliebte Produktionen, vor allem in erster Linie aus der Kindersparte, raus.
Deutschlandfunk Nova. Redaktionskonferenz.
Heute Morgen, das habt ihr mitbekommen, ist ein Auto in einem Vorort von Paris in eine Gruppe Soldaten gefahren. Die kamen gerade aus der Kaserne. 6 Menschen wurden verletzt, 3 von ihnen schwer. Der französische Innenminister Gérard Collomb, der sagte, das sei kein Unfall gewesen, sondern Vorsatz.
C'est un acte délibéré, ce n'est pas un acte accidentel.
Sprechen wir über die neuesten Erkenntnisse mit Deutschlandfunk Nova Reporterin Barbara Kostolnik in Paris. Grüß dich, Barbara.
Hallo, bonjour aus Paris.
Heute Nachmittag ist ein Verdächtiger festgenommen worden. Ist es mittlerweile sicher, dass er der Täter ist?
Es ist ein Verdächtiger festgenommen worden. Man weiß, dass das Auto quasi der Täter ist. Das Auto ist das gleiche, dasselbe sogar. Ob der Mann, der heute Nachmittag auf der Autobahn festgenommen wurde, derjenige ist, der in diesem Auto heute Morgen schon saß, das ist noch nicht zu 100% klar. Man kann eigentlich davon ausgehen, der hat sich ja versucht, mit einer wilden Verfolgungsjagd dieser Festnahme zu entziehen. Man hat dann einen künstlichen Stau auf der Autobahn festgemacht und dann konnte er nicht mehr weiter und wurde eben festgenommen. Also das Auto ist gefasst, wenn ihr so wollt, und der Mann, das wird noch gecheckt, ob das auch derselbe ist von heute Morgen.
Das heißt, es ist auch noch viel zu früh über die Hintergründe irgendwas zu erfahren?
Nee, man kann echt nicht sagen. Also es ist vorsätzlich wohl passiert, das hat auch der Innenminister ja gerade gesagt, dass es eine vorsätzliche Tat war, dass der extra gewartet hat. Diese ganzen Überwachungskameras, es gibt ja jede Menge Überwachungskameras in diesem Vorort da in Levallois-Perret, zeigen das. Der saß im Auto, hat dann gewartet, bis die Soldaten auf die Straße gegangen sind. Dann hat er langsam Gas gegeben und kurz bevor er die Soldaten erreicht hat, hat er richtig das Gaspedal durchgedrückt und ist richtig in diese Gruppe reingefahren. Also das war schon relativ sehr Absicht.
Warum genau diese Soldaten?
Ja, das ist, man müsste natürlich wissen, warum dieser Mensch in diese Soldatenmenge gefahren ist. Aber so aus den früheren Attacken, Angriffen, die es da gab, kann man eigentlich sagen, dass das meistens Menschen sind, die irgendwie einen Hass haben auf Frankreich, auf die französische Gesellschaft, aber auch auf die, auf alles, was Uniform trägt, was also sozusagen für diesen Staat steht. Polizisten werden ja auch gerne angegriffen oder eben Soldaten. Und das könnte dahinter gestanden haben.
Das heißt, man kann jetzt keine Parallele ziehen, da das ja wohl Soldaten sind, die eben explizit für die Sicherheit seit diesen Terrorattacken in Frankreich 2015 arbeiten, dass da vielleicht ein bisschen Gründe liegen?
Also kann schon auch sein. Diese Soldaten werden ja eingesetzt, es sind irgendwie 10.000 in ganz Frankreich, werden eingesetzt, um Einrichtungen zu schützen, jüdische, aber auch muslimische Einrichtungen zu schützen, Sehenswürdigkeiten, einfach die Bürger zu beschützen. Und die sind dann natürlich immer so in kleinen Gruppen unterwegs, 3-4 Leute und auch immer so ein Flecktarn. Also die sind wirklich wie Soldaten gekleidet. Sieht man ja in Deutschland eigentlich eher nicht, aber in Frankreich hier wirklich an allen Ecken und Enden und die sind so eine Art wandelnde Zielscheibe und das kann schon den einen oder anderen psychisch labilen Menschen möglicherweise auf so einen Gedanken bringen, dass man sich an denen ja irgendwie vergreifen könnte.
Wie sehr ändert sich denn die Situation an so einem Tag wie heute dadurch? Denn ich meine, dieses Angriffe auf Militär gab es jetzt auch am Wochenende dann mit einem Messerangriff auf einen Soldaten. Wie beeinflusst das, was heute früh passiert ist, denn so ein Tag in Paris?
Also ehrlich gesagt, ich glaube, wir sind mittlerweile fast schon ein bisschen abgestumpft. Also das passiert so häufig, dass man immer nur guckt, oh Gott, gab es Tote? Und wenn es dann keine Toten gab, dann ist man total erleichtert und man denkt wenigstens das nicht. Aber dass Soldaten angegriffen werden oder auch dass Polizisten angegriffen werden, das kommt wirklich quasi ständig vor. Also man muss echt sagen, dass man sich tatsächlich an das gewöhnt. Und ich versuche dann halt immer durch die Straßen zu fahren und zu hoffen, dass es mich nicht trifft, weil sonst wirst du ja verrückt, wenn du die ganze Zeit dran denkst, dass dir quasi der Himmel auf den Kopf fallen könnte.
Ja, man darf dem Ganzen nicht zu viel Raum geben, auch wenn das schwierig ist. Informationen aus Paris von Barbara Kostolnik, von unserer Korrespondentin. Heute Morgen gegen 8 Uhr hat es einen Angriff gegeben. Ein Mann rast in einem Vorort von Paris mit einem Auto in eine Soldatenmenge.
Deutschlandfunk Nova, Redaktionskonferenz.
Achtung, so klingt ein Elektroauto, das mit Strom in einem Akku über Straße fährt. Schwebt fast so dahin. Ne? Sehr leise muss man aufpassen, dass man diese Autos nicht überhört. Und so klingt ein Auto, das auch mit einem Elektromotor fährt, allerdings mit Wasserstoff betrieben wird. Fast kein Unterschied. Wobei ein bisschen blecherner klingt dann schon die Wasserstoff-Variante. Die E-Autos sehen wir schon jetzt bei uns rumfahren. Gestern in der Sendung, da haben wir erfahren, dass 2020 vermehrt wasserstoffangetriebene Autos auf den Straßen zu sehen sein sollen. Prognose war das von der Professorin Birgit Scheppert von der Rhein-Main-Hochschule. Ihr habt das sehr ausführlich diskutiert natürlich bei Facebook. Deswegen an dieser Stelle nochmal der Autovergleich. Was kann was? Was kann das E-Auto, was kann das mit Wasserstoff betriebene Auto? Werner Eckert ist Journalist und Experte auf diesem Gebiet der Mobilität. Ich habe heute mit ihm gesprochen und wollte erstmal ran an den Unterschied bei diesen zwei Antriebsmöglichkeiten.
Na, sie unterscheiden sich im Grunde im Speicher. Der Antrieb ist in beiden Fällen ein E-Motor. Nur das eine Auto hat einen Akku, Lithium-Ionen-Akku in der Regel heute, in dem die Energie gespeichert ist, als Strom, um es trivial zu sagen. Das andere Auto hat eine Brennstoffzelle, das ist eine kalte Verbrennung, bei der aus Wasserstoff und Luftsauerstoff Wasser hergestellt wird. Abfallprodukt ist Strom, Energie, die direkt einen E-Motor betreibt.
Herr Eckert, welcher Antrieb verspricht denn Ihrer Meinung nach mehr Möglichkeiten für unsere Zukunft?
Also beide haben eine gewisse Berechtigung, kann ich mir vorstellen. Wir reden fast nur noch über den Akku. Das hat auch ein paar Gründe. Also für den Akku spricht, dass man Stromnetze schon hat, Wasserstoffnetze aber nicht. Man muss ja immer überlegen, wie kommt das Zeug denn in mein Auto rein? Wasserstoff könnte man über die Tankstellen irgendwie vertreiben, ist aber gar nicht so einfach. Ich habe das mal auf Island gesehen, wo es Wasserstofftankstellen gibt. Das ist schon ein neues Netz sozusagen mit ziemlich hohem Aufwand. Strom liegt überall in jedem Haus, ist ein Riesenvorteil. Das zweite ist, Wasserstoff hat grundsätzlich den Vorteil, dass man in einem Auto davon relativ viel speichern kann. Das klingt aber nur auf den ersten Blick gut. Akkus, wissen wir alle, sind schwer und der Speicherplatz ist sozusagen sehr beschränkt. Im Auto kriegt man nicht so viel rein. Aber Wasserstoff muss man herstellen, Wasserstoff muss man hoch verdichten, damit er überhaupt transportabel wird. Das frisst alles Energie. Und wenn man es unterm Strich anguckt, ist Wasserstoff gar nicht mehr so viel günstiger oder es ist eigentlich ungünstiger als Energiespeicher über die gesamte Kette gerechnet als Strom. Da kann man zwar nicht viel im Auto speichern, es kommt aber fast alles auf der Straße an, wird alles in Vortrieb umgesetzt. Ein Riesenvorteil von Strom wiederum.
Welches Auto ist denn dann ökologischer? Welches Auto ist nachhaltiger, wenn man so viel Energie aufwenden muss, um den Wasserstoff da in diese Akkus reinzukriegen?
Alle Studien sprechen dafür, der Lithium-Ionen-Akku ist ökologisch nachhaltiger, es geht weniger Energie verloren. Vorteil Wasserstoff, man kann etwas mehr, deutlich mehr im Auto speichern, als man das bislang mit Lithium-Ionen-Akkus kann. Also das ist eine höhere Reichweite, ein Riesenproblem bei Elektro, das wissen wir ja. Ökonomisch übrigens auch noch interessant, gab es gerade eine Studie der Stanford University und der TU München, die haben ausgerechnet, dass der Akku auch ökonomisch wohl die Nase vorne haben wird. Und das ist keine ganz unwesentliche Frage, denn der Markt muss ja darüber entscheiden, was sich wirklich durchsetzt.
In letzter Zeit hat man so ein bisschen den Eindruck, der Antrieb über Akkus, der würde sich vielleicht in der Zukunft durchsetzen. Was glauben Sie? Hat sich der Markt da schon fest entschieden?
Nein, er hat sich vielleicht für PKW tendenziell Richtung Akku entschieden, aber wir müssen sehen, Verkehr ist mehr als PKW. Zumal es noch Alternativen gibt, die gar nicht so im Fokus derzeit stehen, die mindestens mit jeweils einem anderen Speichermedium noch eine Rolle spielen. Dass man Ökostrom nimmt und damit Elektrolyse betreibt und Wasser aufspaltet, Wasserstoff daraus extrahiert und den kann man wieder aufrüsten zu Methan, zu synthetischen Treibstoffen. Also da ist ganz, ganz viel möglich. Wenn man Chemiker fragt, die haben da ganz viel Fantasie drin, ist zum Teil nicht ausgereizt. Genauso wie das Thema Superkondensatoren, mindestens als Ergänzung zum Antrieb im Auto, hydraulische und pneumatische Speicher, da tut sich eine Menge. Und wir haben noch das Thema Oberleitung. LKWs kann man auch wie ein Zug mit Oberleitung auf der Autobahn betreiben mit Elektromotoren. Und ganz fern in der Zukunft Induktion. Unser Herd zu Hause, so wie der funktioniert, könnte man Autobahnen bauen, auf den Elektroautos ganz ohne eigenen Speicher fahren mit dem Strom aus der Fahrbahn.
Also da ist noch viel möglich, hat uns der Journalist Werner Eckert erklärt über Antriebsarten für unser Auto. Dieselautos, Benziner, Elektropolitiker, Automanager, Autofahrer diskutieren da gerade sehr, sehr viel. Und wenn euch das wasserstoffbetriebene Auto noch mehr interessiert, dann Empfehlung an dieser Stelle. Hielscher oder Hase haben ein ausführliches Interview heute früh mit der Headline Mobil mit Wasserstoff. Einfach suchen auf unserer Seite.
Deutschlandfunk Nova, Redaktionskonferenz.
Schlafen ist tendenziell eine gute Sache. Es macht auch Spaß zu schlafen. Was wir da alles so verarbeiten, das hat heute Jenny Rieger uns erklärt.
Deutschlandfunk Nova, Wissensnachrichten.
Im Schlaf verarbeiten wir so einiges. Wie genau, haben jetzt nochmal französische Wissenschaftler untersucht. Im Fachmagazin Nature Communications erläutern sie ihre Ergebnisse einer Untersuchung mit 23 Freiwilligen. Die Forscher unterscheiden zwischen drei Schlafphasen. Der REM-Phase, in der wir quasi bewusstlos sind und träumen, und zwei Nicht-REM-Phasen, einer leichten und einer tiefen. Die Wissenschaftler hat besonders interessiert, ob man Schlaf tatsächlich zum Lernen nutzen kann. Sie stellten fest, dass dafür ein Teil der REM-Phase und die leichte Nicht-REM-Phase geeignet ist. An eine Melodie, die die Probanden in der Phase hörten, konnten sie sich nach dem Aufwachen erinnern. In der tiefen Nicht-REM-Schlafphase trat sogar der gegenteilige Effekt ein und Informationen wurden gelöscht. Die Forscher sehen das als Beleg dafür, dass unser Gehirn im Schlaf eben nicht nur Gelerntes abspeichert, sondern auch das Gehirn aufräumt. Sie wollen jetzt weitere Studien machen, um praktische Tipps fürs Lernen geben zu können. Dass Kohle nicht die sauberste Energiequelle ist, ist klar. Doch sie ist möglicherweise noch viel gesundheitsschädlicher, als wir bisher dachten. US-Forscher haben festgestellt, dass wir anscheinend seit 200 Jahren große Mengen von Magnelli-Phasen in die Luft pusten, ohne es zu wissen. Magnelli-Phasen sind eine bestimmte Gruppe von Titanoxiden, die man bisher nur in Meteoriten, Mondgestein und einer einzigen Gesteinsformation im Westen Grönlands gefunden hat. Doch jetzt haben die Forscher festgestellt, dass Proben aus der Umgebung von Kohlekraftwerken ebenfalls bis zu 6 Gramm pro Kilogramm Magnelli-Phasen enthalten, in Form von Nanopartikeln. Im Fachmagazin Nature Communications schreiben die Forscher, dass sie in Laborversuchen herausgefunden haben, dass diese Titanoxide entstehen, wenn Kohle bei mindestens 900 Grad verbrannt wird. Diese Nanopartikel würden zwar teilweise in modernen Filtern von Kraftwerken hängen bleiben, doch in Ländern wie Indien und China gäbe es solche Filter nicht. Wie gesundheitsschädlich diese Nanopartikel für den Menschen sind, müssen weitere Studien zeigen. Von Titandioxid-Nanopartikeln ist bereits bekannt, dass sie Zellen schädigen und Entzündungen im Lungengewebe und im Darm verursachen können. Du bist, was du isst. Aber bei Pinguinen müsste es vielleicht heißen, du bist, wo du isst. Das schreibt ein internationales Forscherteam im Fachjournal Biology Letters. Sie haben zwei Arten untersucht, die zur Gattung der Langschwanzpinguine gehören. Beide leben in der Antarktis und sind im Winter mehrere Monate lang im Polarmeer unterwegs, um Nahrung zu suchen. Wo sie dabei genau herumschwimmen, lässt sich offenbar an einer einzigen Schwanzfeder ablesen. Die Wissenschaftler haben das herausgefunden, indem sie 52 Pinguine mit Sendern markiert haben, die die Position der Tiere anzeigten. Nach knapp 4 Monaten, als die Vögel wieder zurück zu ihren Brutplätzen kamen, glichen die Biologen diese Daten mit der chemischen Signatur in den Federn der Vögel ab. Das Ergebnis? Die Proteinbausteine in den Federn zeigten ziemlich genau, was die Pinguine inzwischen gefressen hatten und damit auch, wo sie gejagt hatten. Die Methode könnte vielleicht auch bei anderen Meerestieren angewendet werden, die lange Strecken zurücklegen. Zum Beispiel bei Schildkröten, Walen oder Robben. So könnte man sie künftig besser schützen.
Deutschlandfunk Nova.
13:24 ist es gerade in den USA in Washington. Mark Hoffmann ist unser Korrespondent dort und hat einen Tag noch vor sich. Grüß dich, Mark.
Hi.
Heute erreichen uns ziemlich viele News aus Washington. Nummer 1 in der Russland-Affäre. Da gerät jetzt der ehemalige Wahlkampfmanager von Donald Trump in den Fokus, Paul Manafort. Er hat Ende Juli Besuch vom FBI bekommen. Die vermuten spannende Dokumente bei ihm. Was bedeutet das alles?
Ja, wir wussten ja schon, dass auch gegen den ehemaligen Wahlkampfleiter Manafort Untersuchungen laufen. Das zeigt aber jetzt nochmal aufs Neue, dass der Sonderermittler Mueller hier wirklich durchgreift und hinter den Kulissen sehr akribisch und sehr genau und sehr aggressiv untersuchen lässt. Und wir müssen einfach weiter abwarten, wann der Sonderermittler dann wirklich auf die Bühne tritt und sagt, hier, das sind die Beweise, die ich gesammelt habe, und dann wirklich mit konkreten Vorwürfen ans Tageslicht kommt.
Zweites großes Thema in den Staaten heute. Während Europa viele Politiker aus Europa zur Mäßigung mahnen, drohen die USA, drohen Trump offen Nordkorea mit den Worten Feuer, Wut und Macht, wie es die Welt noch nie gesehen hat. Trump droht also Nordkorea und Nordkorea droht fleißig zurück. Wie ist die Situation mit diesem harten Wording von Trump?
Ja, viele sagen hier, da ist Trump doch ein bisschen zu weit gegangen. Das war wenig hilfreich, weil man ja trotzdem versucht, immer noch diplomatisch irgendwie voranzukommen, da irgendwie noch ein Gespräch zu finden mit Kim Jong-un, dem Diktator in Nordkorea. Gibt's aber auch andere, die sagen, ja, das war genau richtig, denn Trump hat hier eine Sprache gefunden, die Kim Jong-un versteht und eben nur diese Haut-drauf-Sprache. Wir merken hier in Washington, das ist wirklich ein Suchen nach der Strategie und man versucht, jeden Zipfelchen zu greifen und zu gucken, wie man da vielleicht doch noch einen Krieg verhindern kann.
Also viel los heute und viel zu tun für unseren Korrespondenten in Washington, für Mark Hoffmann. Und ein Thema, das schauen wir uns gleich noch ein bisschen näher an. Denn die USA, die haben ein riesengroßes Drogenproblem. 142 Tote täglich durch Überdosis. Innerhalb von 3 Wochen sterben so viele Menschen wie beim Terroranschlag vom 11. September. Es geht um die USA und ihr Drogenproblem. Die Zahl der Opioidabhängigen, die steigt dort stetig. Das Problem ist kein reines Junkie-Vorstadtproblem. 4 von 5 Heroinabhängigen haben mit Schmerzmitteln auf Rezept angefangen. Donald Trump möchte dagegen entschlossen, wie immer, was tun.
We will fight this deadly epidemic. And the United States will win.
Heute hat die US-Regierung damit angefangen, über diese Drogenkrise im Land zu beraten. Schauen wir uns ein bisschen näher an mit unserem Korrespondenten in Washington, mit Mark Hoffmann. Mark, du hast bei deinen Recherchen auch mit Betroffenen gesprochen. Erklär uns erstmal, wie geraten diese Menschen in die Abhängigkeit?
Ja, das ist ganz unterschiedlich, weil natürlich jeder auch nicht gleich abhängig wird. Aber eben, du hast es schon angesprochen, die Schmerzmittel auf Rezept, die hat man lange unterschätzt. Seit den 90er Jahren haben Ärzte Schmerzmittel sehr leichtfertig herausgegeben, hat gar nicht so an die Nebenwirkungen gedacht. Und auch Dave aus Maryland, den ich getroffen habe, der hat Schmerzmittel bekommen, hat die 6 Monate lang genommen nach einem schmerzhaften Blutgerinnsel in seinem Bein, wollte dann aufhören, hat gesagt, Schluss, aus. Und von einem auf den anderen Tag hat er eben damit aufgehört. Und dann wurde er richtig krank. Er hat gemerkt, dass er ohne diese Mittel nicht mehr konnte, ging ins Krankenhaus und die haben ihm dann wieder diese Painkillers, diese Schmerzmittel gegeben.
They decided to give me some pain meds. And as soon as I took the pain meds, I was fine. That was the point when I realized that I think I'd become addicted to the pain meds.
Also er schluckte eine Pille und fühlte sich am Ende wieder gut. Und da hat er gemerkt, hey, jetzt bin ich gefangen, ich bin süchtig.
Das ist die Story von Dave aus Maryland. Wer ist denn da betroffen? Also welche Schicht, welche Bevölkerungsgruppe?
Oh, da sind viele hier in den USA wie Dave. Das Problem zieht sich wirklich durch alle Schichten. Auch die Mittelschicht, die man ja so nie auf den Schirm hatte, ist betroffen. Alt und jung, da gibt's auch kaum Unterschiede. Und es zieht sich auch durch alle Bundesstaaten hier. Und die Gefahr ist für alle gleichermaßen groß, dass sie eben dann irgendwann abrutschen und noch härteres Zeug als eben solche Schmerzmittel nehmen. Und lange Zeit war das eben hier auch ein Tabuthema. Und da gibt's so eine Schätzung, dass die Toten, dass Menschen hier an der Überdosis sterben, dass die Zahl schon höher liegt als alle Verkehrstoten und alle Toten wegen Schusswaffengebrauch in den USA. Also die Zahl ist wirklich erschreckend groß.
Also die Zahlen generell bei diesem Thema, die sind ja wirklich sehr, sehr ernüchternd. Hilfsorganisationen und selbst eine Expertenkommission der Regierung haben aber jetzt gesagt, ruf doch bitte den nationalen Notstand aus. Passiert nicht. Also was ist da Trumps genauer Plan?
Ja, die Regierung hier, die bastelt ja im Hintergrund schon länger an einer Strategie, sucht nach Lösungen. In den letzten Monaten hat man da eher so versucht, mit der Law-and-Order-Keule zu kommen, also wirklich hartes Vorgehen zu zeigen,
gegenüber Drogendealer. Man hat versucht, kriminelle Ärzte und Apotheker zu bestrafen, die ganz bewusst Kasse gemacht haben mit solchen Schmerzmitteln. Aber es wird auch deutlich, dass die US-Regierung den schwarzen Peter so ein bisschen auf die lokalen Behörden abschiebt und sagt, die wissen viel besser, wie sie mit Hilfsangeboten oder Entzugsprogrammen den Betroffenen helfen können. Man merkt, hier ist eine Hilflosigkeit und dieses Land, die USA, sind nicht wirklich vorbereitet auf diese vielen Betroffenen.
Aber es scheint ja wirklich auch ein Problem zu sein, dass man so einfach an diese Mittelchen kommt in der Apotheke, oder?
Ja, da hat es jetzt schon ein Umdenken gegeben. Ich habe auch mit verschiedenen Medizinern gesprochen, die sagen, das war ein großes Phänomen in den 90er Jahren und so seit vier, fünf Jahren hat es in der Medizinerschaft ein Umdenken gegeben. Man guckt sich die Patienten noch genauer an und versucht auch mit anderen Mitteln da entgegenzuwirken. Aber das ist wie die Titanic, wenn die auf den Eisberg zurammt. Das Schiff lässt sich nicht von heute auf morgen einfach umleiten. Das dauert Tage, Monate, vielleicht Monate, Jahre.
In den vergangenen Jahren ist zumindest der Konsum von Opiumpräparaten in den USA in die Höhe geschnellt. Man wird sehen, wie man dieses Drogenproblem in den USA in den Griff bekommt. Informationen waren das von unserem Korrespondent aus Washington, von Mark Hoffmann. Schönen Abend dir noch. Schönen Tag. Tschüss.
Danke. Ciao.
Deutschlandfunk Nova. Redaktionskonferenz.
Müssen kurz mal den Cast festlegen, müssen kurz mal casten. Ötzi, den Mann aus dem Eis. Wer sollte den in einem Film spielen? Man bräuchte natürlich dann optisch eine große Zahnlücke. Dafür kommt eigentlich in Deutschland nur eine Person in Frage. Jürgen Vogel. Und so ist es auch. Heute Abend hat der Film Iceman, der Mann aus dem Eis, Premiere auf dem Filmfestival in Locarno. Jürgen Vogel in der Hauptrolle dort als Ötzi. Und er ist auch noch schlechter zu verstehen als sonst.
Die Nicker.
Theresa Nehm hat den ganzen Tag rausgefunden, was es mit dieser Sprache, mit diesem Ötzi-Sprech auf sich hat. Das, was wir da gehört haben, das könnte auch der echte Ötzi in der Tat gesagt haben?
Tatsächlich eher nicht. Also was Ötzi gesagt hätte, hätte vielleicht einfach ein bisschen anders geklungen. Also die Wissenschaftler wissen es einfach nicht, wie Ötzi gesprochen
hat. Also spricht Jürgen Vogel in dem Film Fantasiesprache.
Auch das kann ich so nicht bestätigen. Ja, also es ist eher so eine Mischung aus einer echten Sprache und dann wurde die hier noch so ein bisschen kreativ ausgeschmückt, denn an der Sprache im Film hat auch ein Sprachwissenschaftler mitgearbeitet, der sich mit der Sprache Rätisch auskennt. Das ist die Sprache, die circa 600 bis 100 vor Christi da in dieser Region um Tirol gesprochen wurde und die auch die Basis für diese Filmsprache gibt.
Aber Ötzi ist doch, korrigiere mich gerne, doch ein bisschen älter gewesen. Der soll doch vor 5000 Jahren gelebt haben.
Genau.
Dann, ne?
Ja.
Warum bezieht man sich dann auf eine Sprache, die es ja erst 2000 Jahre später gab?
Also die Sprachwissenschaftler, die brauchen ganz einfach Schriftstücke, um eine Sprache untersuchen zu können und die gibt es einfach nicht aus der Zeit von Ötzi. Ja, wir können ja irgendwie auch froh sein, dass es allein den Ötzi gibt.
Auf jeden Fall.
Ja, und die Sprache Rätisch, von der gibt es Schriftstücke. Das hat mir der Archäologe Günther Kaufmann vom Südtiroler Archäologiemuseum erklärt.
Diese wenigen Worte, die meistens auf diesen Inschriften vorhanden sind, diese kann man lesen und damit auch interpretieren bzw. auch übersetzen ins Heutige. Aber man kann eben nur einen kleinen Teil dieser rätischen Sprache letztendlich damit verstehen.
Ja, und diese wenigen Worte, die man aus den Inschriften kennt, die werden dann auch im Film benutzt.
Also können die Wissenschaftler gar nicht richtig wissen, möglicherweise nie erfahren, welche Sprache der Ötzi wirklich gesprochen hat, oder?
Ja, tatsächlich ist es irgendwie genau das Problem. Also die letzten Inschriften aus der Region sind, wie gesagt, auf Rätisch und Günter Kaufmann hat mir aber noch erklärt, dass es trotzdem Theorien über die Sprachen vor dem Rätischen gibt.
Die Sprachen, die davor gesprochen worden sind, kennen wir aufgrund der Rekonstruktionen der Sprachwissenschaftler. Das heißt, die Sprachwissenschaftler rekonstruieren aufgrund der heutigen Sprache und aufgrund heutiger Ortsnamen diese Sprachen, die vorher gesprochen worden sind.
So, und das heißt, einzelne Worte, die gibt es immer noch in Tirol, die auf das sogenannte, ich nenne es jetzt mal Urrätisch zurückgehen.
Okay, die müssen wir aber nicht können, um den Film zu verstehen. Vermutlich gibt es Untertitel.
Leider nein, es gibt keine Untertitel oder was heißt leider? Also es wird einfach wirklich nicht viel gesprochen und man braucht auch wirklich keine Untertitel, denn das Drehbuch ist extra so geschrieben, dass die Geschichte sich einfach selbst durch die Handlung erzählt.
Ja, das kann ich mir sehr gut vorstellen, weil auch Teneca, hier dieses Beispiel.
Teneca. Ah!
Weißt du, danach gibt's ordentlich auf die Nuss.
Aber ne? Hallo.
Also das kann nur irgendwas mit Gewalt zu tun haben.
Ja, und Actionfilme, wenn man sich irgendwelche anguckt, auch auf Spanisch, man versteht sie trotzdem, auch wenn man die Sprache nicht spricht.
Der Film Iceman über Ötzi feiert heute Premiere und die Sprache, die da im Film gesprochen wird, das ist keine Fantasiesprache, aber, so viel haben wir auch geklärt, das ist nicht die Sprache, die Ötzi wirklich gesprochen hat.
Deutschlandfunk Nova. Redaktionskonferenz.
Mensch, was ist denn da los in London?
Man kommt natürlich nicht hierher, um sich mit so einer Thematik auseinanderzusetzen, sondern möchte sich natürlich auf die Wettkämpfe konzentrieren. Das ist eine besondere Situation, ist eine besondere Meisterschaft. Ich habe sowas noch nicht erlebt.
Sowas noch nicht erlebt, sagt der Chefbundestrainer der Leichtathleten Idris Gonczynska. Heute 7 Sportler und 6 Teammitglieder sind krank. Das Norovirus infiziert viele bei dieser Leichtathletik-WM in London. Nicht nur das deutsche Team. Für Deutschlandfunk Nova live aus dem Stadion jetzt Volker Hirt. Wen hat es denn getroffen und was machen die eigentlich gegen dieses Norovirus?
Ja, sie machen gar nichts. Das muss man einfach abwarten. Das geht aber relativ schnell. Es gibt keine Medikamente dagegen. Das muss man sozusagen aussitzen. Meistens auf der Toilette übrigens. Das ist relativ aggressiv. Aber so schnell es kommt, so schnell ist es auch vorbei. 48 Stunden, dann ist alles rum. Die Athleten und die Betroffenen müssen in Quarantäne. Also sie dürfen sich auch wirklich mit niemandem treffen, auch mit den Trainern nicht. Es gibt keine Physiotherapie. Also es ist sozusagen eine Kontaktsperre. Umarmungen soll es nicht geben untereinander. Also das ist schon relativ heftig und ich sag mal so, weil das auch so krass ist, dieser Norovirus, dann sind diese Maßnahmen noch durchaus angemessen.
Aber ist es was, was explizit jetzt nur das deutsche Leichtathletikteam betrifft oder wie schaut's da aus?
Nee, nicht nur, aber ich würde sagen, im Verhältnis ist tatsächlich die deutsche Mannschaft am meisten betroffen. Man spricht so ungefähr, das kann man ja auch nur ein bisschen schätzen, von 40 Betroffenen insgesamt rund um diese Leichtathletik-Weltmeisterschaften. Aber allein im deutschen Team waren und sind es 13. Da gibt es immer mal wieder welche, die gesunden, dann kommen wieder 2 dazu. So erklärt es der Chefarzt Andro Lichtenthal.
Vom Montagnacht auf Dienstag, ab diesem Zeitpunkt, haben wir jeden Tag 2 neue Fälle. Es sind 2 Athleten und ein Betreuer in Isolation.
In Isolation, das heißt in Quarantäne momentan und dann könnten die dann morgen wieder raus, so wie eben gerade Isaac Makwala aus Botswana. Den hat es auch erwischt. Und er durfte gestern nicht über 200 Meter Vorlauf starten und auch nicht im 400 Meter Finale, wo er eigentlich qualifiziert war. Jetzt hat man ihn ganz alleine, wie in einer Quarantänesituation, in diesem riesigen Stadion laufen lassen. 2053 musste er laufen, um das Halbfinale zu erreichen, was später stattfindet. Und 2020 ist er gelaufen, ganz alleine. Irre.
Ja, ohne Leute. Also das ist ja wirklich überragend, genau. Aber es ist auch ein tolles Zeichen von der Leichtathletik, dass so jemand dann außer Konkurrenz bzw. ohne die anderen nochmal die Chance bekommt, da mitzumachen. Schauen wir auf das heutige Programm. Heute Abend gibt es 3 Entscheidungen und die große Frage ist, gibt es denn jetzt endlich mal für die Deutschen mehr als einmal Silber nur?
Das geht ganz schlecht, weil in allen 3 Entscheidungen ist kein Deutscher dabei. Also insofern kann es keine Medaille geben. Kugelstoßen der Frauen, 400 Meter Hürden der Männer, 400 Meter der Frauen, leider keine Deutschen. Aber wir schauen natürlich auf die Qualifikationen. Die sind sehr interessant. Gesa Krause, Europameisterin über 3000 Meter Hindernis, die geht hier gleich an den Start. Und unsere beiden Weitspringerinnen Claudia Salmann-Rath und Alexandra Wester.
Es ist Halbzeit bei dieser Leichtathletik-WM. Wie zufrieden, wie enttäuscht ist man da im Deutschen Leichtathletikverband?
Ganz und gar nicht zufrieden. Von, großer Enttäuschung will ich jetzt nicht sprechen. Man weiß natürlich schon vorher, was hier passiert. Die Verantwortlichen, die können das fast genau hochrechnen, was möglich ist und was nicht. Insofern hatten die das schon erwartet. Nur gestern natürlich war so ein Tag. Also das darf nicht passieren. Ein Stabhochspringer, der Medaillenambitionen hat und Weltmeister war, der darf nicht 3-mal an der Anfangshöhe scheitern. Das geht gar nicht. Katharina Molitor, die Titelverteidigerin, die soll auch mal ein bisschen an die 65 werfen, wie ja in der Qualifikation. Im Wettkampf bringt es nicht. Also das sind so Sachen, die sind schon sehr enttäuschend. David Staul auch unter aller Kanone. Also es ist unterm Strich schon ein bisschen enttäuschend. Ja.
Immerhin haben wir gestern eine neue Vokabel gelernt. Salto Nullo, so bezeichnet man einfach das Abschneiden, wenn man 3-mal reißt und damit gar nicht richtig in den Wettkampf reinkommt. Das war gestern bei Raphael Holzdeppe so. Live und direkt aus London, aus dem Stadion von der Leichtathletik-WM war das für Deutschlandfunk Nova. Volker Hirt, schönen Abend dir.
Ja, euch auch. Danke.
Deutschlandfunk Nova. Redaktionskonferenz.
Der Wolf, das ist so. Da muss man sich eben vorher überlegen, ob man Wolf wird oder nicht. Wenn es nach einem Gutachten vom Zoologischen Institut Universität Berlin geht, dann ist das auch im wahren Leben der Fall. Der Wolf ist der Böse. Denn dieses Gutachten sagt, der Wolf soll in Deutschland kontrolliert abgeschossen werden dürfen, weil er sich eben weiter vermehrt und laut Gutachten gefährlich sein kann für Mensch und für Tier. Im Moment steht der Wolf noch unter Naturschutz und das darf deshalb nicht angerührt werden. Der Wolf darf nicht abgeschossen werden. Tierschützer wollen natürlich auch, dass das so bleibt. Sogar die Jäger- und Landwirtschaftsverbände sind sich da ein bisschen in der Wolle bei diesem Thema. Ich habe heute Nachmittag mit Andreas Kinser gesprochen. Er ist von der Deutschen Wildtierstiftung und ich wollte von ihm wissen, warum er findet, dass der Wolf unbedingt nicht abgeschossen werden soll.
Der Wolf ist ein Rückkehrer in unseren Landschaften und als solcher ist er noch in extrem geringen Dichten vorhanden, zumal gerade in Nordrhein-Westfalen, aus dem jetzt gerade die Rufe kommen, man möge doch die Wölfe abschießen, da gibt es noch fast gar keine Wölfe im Gegensatz zu den Nachbarländern von Nordrhein-Westfalen und das ist dann schon ein bisschen befremdlich und da sagen wir, nein, das kann nicht sein, im Moment können die noch nicht abgeschossen werden.
Ist es denn die einzige Möglichkeit, Herr über den Wolf zu werden, dieser Abschuss? Ich habe auch Beispiele gehört, Theorien, wo man zum Beispiel Alpakas oder Lamas als Herdenschutz bei Schafsherden aufstellt und der Wolf sich vor diesen Tieren gruselt.
Ja, ob er sich vor denen gruselt, sei mal dahingestellt. Aber in der Tat gibt es verschiedene Möglichkeiten und Instrumente. Das fängt vor allen Dingen natürlich bei sicheren Zäunen an. Also ich kenne es, dass man wolfssichere Zäune um Schafsherden und so weiter einrichtet. Es gibt spezielle Hütehunde, die wohl mit dem Wolf auch umgehen können. Das sind mit Sicherheit die ersten Präventionsmaßnahmen, ganz klar. Allerdings, und das muss man auch sagen, wir erleben in Niedersachsen wohl eine Wolfsfähe, die sich sehr stark spezialisiert hat auf Nutztiere und der wird man dann irgendwann auch mit diesen ganzen Präventionsmaßnahmen nicht mehr Herr werden.
Aber müsste man denn nicht die Landschaft, die er selber gut findet, noch ein bisschen ja fördern? Also so, dass es vielleicht gar keine Überschneidung gibt, dass er sich gar nicht interessiert für eben die andere Lebenswelt?
Der Wolf findet bei uns für seine Verhältnisse ideale Lebensbedingungen, muss man ganz klar sagen. Und das nicht wegen der Nutztiere, sondern wegen der sehr vielen Wildtiere, die wir in Deutschland haben. Das ist eigentlich ein Luxusproblem, was wir in Deutschland haben, dass wir sehr, sehr viele Rehe, Rothirsche und Wildschweine haben. Also da findet er für seine Verhältnisse fast paradiesische Bedingungen. Und er wird trotz allem es immer erleben und immer lernen, dass er natürlich auch Selbstbedienungstheken irgendwo findet. Und das sind dann eben leider die Schafweiden oder eben auch mal eine Rinderweide. Das kann man leider überhaupt nicht ausschließen. Da kann man gar nicht den Lebensraum noch mehr verbessern.
Woher kommt das denn eigentlich, dass gerade jetzt immer wieder mehr Wölfe gesehen werden?
Naja, wir westlicheren oder östlicheren Bundesländer kennen das schon seit vielen Jahren. Die Wölfe haben sich Anfang der 90er Jahre in Deutschland, in Sachsen wieder angesiedelt, kamen aus Polen. Das hat einfach den Grund, dass durch europäisches Recht der Wolf schon seit über 25 Jahren nicht mehr gejagt werden darf. Und zu Vorwendezeiten wurde er eben auch vor allen Dingen in der DDR überall, wenn einer aus Polen auftauchte, eben abgeschossen. Und das ist eben seit vielen, vielen Jahren nicht mehr so, was auch gut so ist. Und deswegen breitet er sich aus und er zeigt uns eben auch durch diese sehr erfolgreiche Ausbreitung, dass er sehr wohl in dieser bei uns sehr dicht besiedelten Kulturlandschaft gut leben kann.
Wie sollte man sich denn verhalten, Herr Kinser, wenn man jetzt einem Wolf gegenübersteht in freier Wildbahn?
Um ehrlich zu sein, sollte man sich als allererstes erstmal freuen, dass man ein noch sehr, sehr seltenes und aus Sicht der Deutschen Wildtierstiftung auch absolut faszinierendes Wildtier sieht. Wenn das ein bisschen näher sein sollte, also ich sag mal unter 30, 40 Metern, dann sollte man sich schon bemerkbar machen, vielleicht auch laut rufen. Gleichwohl, der Wolf ist erstmal pauschal nicht gefährlich für uns Menschen. Man soll zwar niemals nie sagen, aber die Gefahr, dass er angreift, ist extrem gering noch im Moment. Trotz allem, ich würde ihm auch nicht zu nahe kommen wollen. Das heißt also, gerade wenn man mit dem Hund im Wald zum Beispiel unterwegs ist, lautes Rufen, sich langsam zurückziehen, dann ist man auf der sicheren Seite.
Tipps von Andreas Kinser von der Deutschen Wildtierstiftung. Der Wolf ist wieder mal da. Und wenn ihr euch jetzt gefragt habt, was war da eigentlich mit diesen Alpakas und mit diesen Lamas? Theresa, du hast heute diese Info mitgebracht, dass die den Wolf eben abschrecken können.
Genau, also wenn man einfach so ein Lama oder ein Alpaka mit in die Schafherde stellt oder auch mehrere, dann das ist nicht das typische Jagdtier für den Wolf und dann ist der irritiert.
Mhm, weil es auch größer ist.
Weil es viel größer ist, die sind ungefähr so groß wie ein Mensch, wenn man daneben steht, vielleicht sogar noch ein Stückchen größer. Je nachdem, Lama ist ein bisschen größer als ein Alpaka. Und das irritiert den Wolf und schreckt den eher ab. Und deswegen gibt's, das ist in der Schweiz gar nicht so unüblich, dass da auch Lamas mitstehen. Und in Brandenburg wird das auch schon gemacht, dass da Alpakas und Lamas mit auf der Herde stehen.
Also das ist die sanfte Variante, da muss man nicht die Büchse betätigen. Haben wir das auch wieder gelernt? Das war die Redaktionskonferenz in der Mittwochsausgabe hier. Tschüss.
Deutschlandfunk Nova, Redaktionskonferenz.
Montag bis Freitag ab 18:15 Uhr.
Mehr auf deutschlandfunknova.de.